Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachhalt-Podcasts vom Nachhaltigkeitsbüro der HU. Heute wieder mit dem neuesten Vortrag aus unserer Ringvorlesungsreihe Der grüne Faden. Viel Spaß beim Zuhören!
Vielen Dank erstmal für die Einführung und für die Einladung an der heutigen Präsentation oder Vorlesung teilzunehmen. Ich wurde gebeten, eben etwas zur Arbeit des Klimabündnisses vorzustellen, speziell hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den indigenen Völkern, vor allem mit dem Schwerpunkt oder mit dem Fokus auf die Frage, wie die indigenen Völker eben auch zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen können und wie wir das sozusagen aus der Praxisarbeit bewerkstelligen im Rahmen des Klimabündnisses. Ich würde kurz das Klimabündnis vorstellen, damit Sie ein bisschen den Rahmen kennen, weil das Klimabündnis eine ungewöhnliche Konstellation oder Institution ist. Würde kurz etwas zur Situation des Klimawandels in Amazonien beitragen und würde dann zu dem Hauptteil der Fragestellung, warum die Zusammenarbeit mit den indigenen Völkern eine nachhaltige Entwicklung oder nachhaltiges Handeln fördern kann. Ich werde versuchen, eben die verschiedenen Ebenen der Sichtweisen auch der Indigenen kurz zusammenzustellen oder zusammenzufassen, werde einige Maßnahmen, die wir im Rahmen des Klimabündnisses durchführen, kurz erläutern, auch den internationalen Prozess nochmal deutlich machen, warum der auch für die indigenen Völker wichtig ist, also die politische Einbindung, verschiedene indigenen Strategien, die versuchen, ihre Sichtweise, ihre Denkweise in konkrete strategische Maßnahmen, auch politische Maßnahmen zu übersetzen. Und zum Schluss eben noch ein bisschen, wie wir versuchen, diese Sichtweisen auch in unsere Arbeit hier in Europa in der Zusammenarbeit oder in der Zusammensicht mit dem Thema Klimawandel umzusetzen oder wie wir dazu beitragen. Ich habe jetzt geplant, so ungefähr eine halbe Stunde und hatte verstanden, dass wir dann die Möglichkeit haben, auch nochmal vielleicht spezielle Fragen zu beantworten. Und gut, dann würde ich einfach mal loslegen. Ja, wie schon erwähnt, das Klimabündnis ist ein Städtenetzwerk. Es ist das größte europäische Städtenetzwerk mit ungefähr 1700 Mitgliedern in 26 Ländern. Das Besondere am Klimabündnis ist eben, dass wir einmal das Thema Klimawandel als zentrales Thema unserer Arbeit haben. Wir sind formal ein Verein, also wir sind ein e.V., aber die Mitglieder sind eben keine Einzelpersonen, wie das normal ist in Fußballvereinen, wo eben auch Einzelpersonen Mitglieder sind, sondern Städte. Also zum Beispiel die Stadt Berlin ist auch eines der Gründungsmitglieder des Klimabündnisses oder Frankfurt, wo wir arbeiten, oder verschiedene Regionen in Europa, also nicht nur in Deutschland, sind eben diesem Bündnis beigetreten und verpflichten sich mit diesem Beitritt eben auch, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren. Also das ist, der Beitritt ist mit einer Selbstverpflichtung verbunden. Auf der anderen Seite, also über diesen Bereich werde ich heute nicht viel erzählen, weil es geht eher um die Frage der indigenen Perspektive. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass das eben zwei Säulen sind unserer Arbeit. Das eine ist die Arbeit hier in Europa, Reduktion der Emissionen zum Klimaschutz beizutragen auf verschiedenen Ebenen. Und die zweite Säule ist eben die Zusammenarbeit mit den indigenen Völkern. Es klingt erstmal exotisch, was Kommunen mit indigenen Völkern zu tun haben. Aber wenn wir die Thematik und die Problematik sehen, dann sehen wir, werden wir auch sehr viele Verknüpfungen und Verbindungen sehen. Letztendlich können wir das zusammenfassen, zu sagen, das sind beides Akteure, die auf der lokalen Ebene versuchen, Lösungsansätze für die verschiedenen Herausforderungen ökologischer, sozialer und ökonomischer Natur zu finden in einem bestimmten Gebiet, in einem abgesteckten Gebiet. Eine Stadt ist ja letztendlich eine Fläche, auf der man versucht, sich zu organisieren, sozial, ökologisch, politisch, ökonomisch. Indigene Territorien sind letztlich ähnliche Strukturen, natürlich mit einer ganz anderen Sichtweise und Fokussierung. Aber daraus entwickeln sich ähnliche Ansätze, ähnliche Möglichkeiten auch des Austauschs. Da werde ich nachher noch zu kommen. Natürlich das übergeordnete Thema ist der Klimawandel. Die Idee ist, dass wir als vor allem Verantwortliche für den Klimawandel in Europa unseren Beitrag leisten müssen zur Reduktion der Emissionen. Über die Zusammenarbeit versuchen wir auch aufzuzeigen, dass der Klimawandel eben auch diejenigen vor allem bedroht, die nicht zum Klimawandel beigetragen haben und dadurch nochmal die Verantwortung, die wir haben, deutlich zu machen. Aber es zeigt eben auch, dass das Thema Klimaschutz, Klimawandel eben nach unserer Auffassung eben nicht als ein Umweltthema verstanden werden kann. Üblicherweise wird ja Klimawandel als ein Umweltthema gesehen. Aber wenn wir schauen, natürlich sind die Auswirkungen des Klimawandels in der Umwelt sichtbar. Aber die Ursachen des Klimawandels, also die übermäßige Verwendung von Ressourcen, die einseitige oder nicht gleichmäßige Verteilung von Ressourcen, wer hat Zugang zu Ressourcen, das sind keine umweltpolitische Fragen, das sind strukturelle Fragen, ökonomische Fragen, machtpolitische Fragen. Und insofern müssen wir das Thema Klimawandel auch in einer breiteren Form nicht nur verstehen, sondern angehen. Und über diese Zusammenarbeit versuchen wir eben diese verschiedenen Ebenen deutlich zu machen. Wie gesagt, wir haben, das Klimabündnis hat Reduktionsziele, zu denen sich die Kommunen oder die Mitglieder verpflichten. Die Reduktion um 10% alle 5 Jahre. Sie verpflichten sich, kein Tropenholz aus Raubbau zu benutzen und sie verpflichten sich, die Zusammenarbeit mit den indigenen Völkern in Amazonien. Also unser Fokus ist Amazonien. Es gibt natürlich indigene Völker in anderen Teilen der Welt, aber unser Fokus ist eben aus den genannten Gründen und auch historisch gewachsen, ist die Zusammenarbeit mit den indigenen Völkern in Amazonien. Unser direkter Partner ist der Zusammenschluss, also die Dachorganisation aller indigenen Organisationen in Amazonien. Also wenn ich von Amazonien spreche, meine ich die Fläche und die neuen Anrainerländer, die Amazonas- oder Tropenwaldgebiet besitzen, also angefangen von den Guyanas, Kolumbien, natürlich Brasilien mit dem größten Teil, aber auch Peru bis hin zu Bolivien, die neuen Anrainerländer und Amazonien ist eben die Bezeichnung für dieses Gesamtökosystem. Und das ist beinhaltet eben diese Fläche, die nicht auf ein Land bezogen ist. Die COICA, das ist die Abkürzung dieses Dachverbandes, ist eben die regionale und internationale Vertretung auf politischer Ebene der nationalen Organisation. Also wir haben in jedem Land nationale indigene Organisationen, die wiederum nach unten hin, also ins Land auch nochmal regionale Organisationen haben. Und diese neuen nationalen Organisationen sind eben zusammengeschlossen in der COICA. Und die COICA ist ein direkter Partner im Klimabündnis. Also ein Vertreter der COICA sitzt auch im Vorstand des Klimabündnisses. Dadurch soll eben auch nochmal aufgezeigt werden, dass die Zusammenarbeit eine strukturelle Zusammenarbeit ist und nicht sich auf Finanzierung von Projekten oder finanzielle Unterstützung beschränkt, die es auch gibt, aber das ist nicht der Hauptteil dieser Zusammenarbeit. Ja, hier sehen Sie ein Satellitenbild, ein Ausschnitt aus Amazonien. Was ich hier zeigen will, ist ein Teil der vielen Funktionen, die der Regenwald ausübt. Neben der Vielfalt an Tieren und Pflanzen, der sogenannten biologischen Diversität, hat das Ökosystem des Regenwaldes natürlich auch über die Region hinaus verschiedene Funktionen, was eben diese Region deshalb auch aus Klimaperspektive als ein wichtiges Thema macht. Was wir hier sehen, sind Wolkenformationen. Diese Wolken sind aber entstanden aus dem Wald selber. Also das heißt, durch die Verdunstung von Wasser entstehen Wolken. Diese Wolken werden in der Region natürlich vor allem, regnen sie ab und produzieren dadurch natürlich die großen Wassermengen. Aber diese Wolkenformationen, wenn sie größer sind, werden auch transportiert bis in den Süden Lateinamerikas, in Regionen, zum Beispiel in Brasilien, wo normalerweise, wenn wir auf der globalen Karte sehen, müssten das Regionen sein, die eigentlich Wüsten sind. Aber durch den Transport von großen Wassermengen aus dem Amazonasgebiet in diese Region sind das fruchtbare Regionen, wo auch Landwirtschaft möglich ist. Und deshalb spricht man auch von sogenannten fliegenden Flüssen. Also wir haben natürlich die großen Flüsse im Amazonasgebiet selber, also der Amazonas selber mit allen seinen Nebenflüssen. Aber wir haben in der Atmosphäre ungefähr die gleichen Wassermengen, die vom Atlantik über den Amazonas hin über ganz Lateinamerika verteilt wird. Das zeigt nochmal die wichtige Funktion. Das heißt, wenn diese Wasserpumpe praktisch ausfällt, bedeutet das eben auch Trockenheit in südlichen Regionen, wie wir das vor einigen Jahren zum Beispiel in den Megastädten São Paulo oder Rio hatten, die über aufgrund von Ausfällen von Regenfällen eben große Trockenheiten hatten. Auf der anderen Seite, das ist auch eine Karte, auch eine Satellitenkarte aus dem Amazonasgebiet. Hier sehen wir keine Wolken, also die ganz weißen Flächen, das sind Wolken, aber das andere, was so als Nebel aussieht, das ist Rauch. Und die einzelnen roten Punkte sind Feuer. Das ist jetzt nicht aus dem letzten Jahr, sondern das findet jedes Jahr statt. Also nach Ende der Trockenzeit werden Feuer gelegt, größere und kleine, um die Erde, um die Gebiete zu, in Anführungszeichen, zu säubern und dort entweder Rinderzucht oder andere landwirtschaftliche Produkte anzubauen. Sie können sich vorstellen, das sind riesige Flächen, welche Probleme das, zu welchen Problemen das führt. Neben den CO2-Emissionen sind das riesige Zerstörungen, neben der eigentlichen Zerstörung der Pflanzen und Tiere hat das eben auch große Auswirkungen auf das Klima, nicht nur lokal oder regional, sondern eben auch global. Die Auswirkungen des Klimawandels, vor allem im Amazonien, die können wir schon feststellen. Das sind ähnliche Auswirkungen, die auch global mit dem Klimawandel verbunden sind, nämlich die Zunahme von Extremereignissen. Das können Trockenheit, aber auch Überschwemmungen sein. Das heißt, Ereignisse, die auch natürlicherweise immer wieder vorkommen, finden jetzt in viel kürzeren Abständen statt. Das heißt, innerhalb von vielleicht ein, zwei Jahren können Trockenheiten, starke Trockenheiten aufeinander folgen, gefolgt von großen Überschwemmungen. Es gibt eine Verschiebung der Jahreszeiten, was natürlich vor allem für die indigenen Völker große Auswirkungen haben, die ihren Lebensrhythmus ihre kulturellen Bräuche und so weiter alles auf diese Jahreszeiten, die über Jahrtausende entstanden sind, ausrichten. Und natürlich die Veränderung von Pflanzen und Tieren, sowohl in der Anzahl wie auch in der dort, wo sie vorkommen. Diese Effekte, der Klimawandel ist natürlich nicht der einzige Akteur, sozusagen, der zu Problemen in der Region führt. Aber es ist ein zusätzlicher Aspekt, der zu den normalen, in Anführungszeichen, Entwaldungen, großen Infrastrukturprojekten, die in der gesamten Region stattfinden, zum Beispiel Bau von großen Wasserkraftwerken, Straßen. Die ganz Lateinamerika ist ja seit vielen Jahren schon dabei, die gesamte Infrastruktur vom Atlantik hin zu Pazifik zu verschieben, um eben die Märkte in Asien, vor allem in China, bedienen zu können. Das bedeutet eben Bau von Straßen, Häfen, Schiffbarmachung von Flüssen. Das sind große, nicht nur nationale, sondern bi- und trinationale Projekte, die zu großen Zerstörungen und Eingriffen in die Region führen. Hier sehen wir auch eine Satellitenaufnahme von solchen Auswirkungen, das sogenannte Fischgrätenmuster. Das entsteht, wenn zum Beispiel Straßenprojekte angelegt werden, die dann entlang dieser Straße Auswüchse sozusagen in den Regenwald hineinführen mit Kleinbauern, die dann dort Zugang haben oder Holzeinschlag oder andere Aktivitäten. Das heißt, der Bau einer Straße ist das Eingangstor für viele weitere Aktivitäten, die über die Jahre dann zu größeren Zerstörungen führen. Hier ein Bild vom Bau des auch in Europa bekannt gewordenen Staudammprojektes in Belo Monte in Brasilien, das drittgrößte Staudammkraftwerk der Welt, was mittlerweile beendet wurde, auch zu großen Eingriffen geführt hat. Das große Problem ist eben, dass Amazonien, die Region, obwohl sie viele Flüsse hat, eigentlich ungeeignet ist für große Staudammprojekte, weil sie kaum Gefälle haben. Es ist eine sehr flache Region und das heißt, wenn dort Wasserkraftwerke gebaut werden, werden riesige Flächen überflutet. Die Ausweitung von Monokulturen, hier Ölpalmplantagen, die aus Indonesien viele Unternehmen jetzt viel stärker auch in Amazonien investieren. Peru, Brasilien, Kolumbien ist ein zunehmendes Problem. Und hier sehen wir auch schon sozusagen Teil der Verlinkung der Probleme. Die Ausweitung der Palmölplantagen hängt eben auch mit unseren verfehlten klimapolitischen Maßnahmen zusammen in Europa oder auch in anderen Teilen der Welt, wo Ölpalm als Ersatz für fossile Kraftstoffe eingesetzt wird. Die Beimischungspflicht führt eben zu solchen Veränderungen, Verschiebungen. Und zeigt eben deutlich, dass wir bei der Lösung unserer Probleme eine globale Sichtweise auch über unseren Tellerrand hinaus ansetzen müssen. Denn wir können unsere Probleme nicht auf Kosten von Entwicklungen in anderen Teilen der Welt lösen, weil die Effekte dann letztendlich auch auf uns wieder zurückkommen können. Und der Ausbau der Ölpalmplantagen ist ein deutliches Beispiel dafür. In Amazonien, das ist vielleicht nicht so bekannt, wird auch Erdöl gefördert. Es gibt viele Länder, die sehr stark von der Erdölförderung in Amazonien seit vielen Jahren und Jahrzehnten profitieren. Ecuador sehr stark, Kolumbien, Venezuela kennt man, auch Brasilien, Bolivien. Also Erdöl- und Erdgasförderung führen zu großen Umweltproblemen, aber eben auch zu großen Zerstörungen, weil sie dann eben durch den Straßenbau, wie erwähnt, zu den Lagerstätten auch dazu führen, dass andere Aktivitäten dort Einzug gewinnen. Hier ist ein trockengelegte Wasserreservoir im Süden Brasiliens, in São Paulo, einfach um nochmal das, was ich am Anfang gesagt habe, also die Auswirkung der Problematik in Amazonien ist auch in ganz Lateinamerika südlich des Amazonas zu spüren, neben natürlich auch den globalen Effekten. Wir haben natürlich auch soziale Auswirkungen wie Verschiebung der Jahreszeiten, gerade für die Indigenen eben auch die Änderung der Wanderung von Fischen, die durch diese Veränderung zum Problem wird. Und auch jetzt natürlich ganz aktuell die Zunahme von Krankheiten, also zu den, sage ich mal, üblichen Krankheiten wie Dengue, Malaria und anderen Krankheiten kommt jetzt eben auch das Coronavirus, was eben auch dort zu großen Problemen in den Gemeinden führt. Die Frage, die wir heute auch nochmal angehen wollen oder die ich nochmal beleuchten will, ist eben die Frage, warum? Was ist der Grund? Warum ist es unserer Meinung nach wichtig, mit indigenen Völkern zusammenzuarbeiten? Was können sie beitragen? Und unsere Sichtweise ist eben, dass sie nicht nur Leidtragende sind von Problemen. Das ist natürlich die eine Seite, dass sie durch die vielen Einflüsse, die dort eintreffen, in ihrer Kultur, in ihren Entwicklungen beeinträchtigt sind. Aber wir sehen sie eben auch als wichtige Akteure, die für die Frage der nach einer nachhaltigen Entwicklung, was ja auch hier so das Thema ist, einen wichtigen Beitrag leisten können. Und dafür ist diese Karte eigentlich, hat diese zentrale Aussage, aus der sozusagen alle anderen Aspekte abgeleitet werden können. Und zwar sind das zwei Ausschnitte der gleichen Region, des gleichen Gebietes in Brasilien. Sie zeigen eines der ersten Territorien in Amazonien, also ein indigenes Territorium. Also ein indigenes Territorium bedeutet ein Gebiet, was traditionellerweise von den indigenen Gruppen genutzt wird auf unterschiedliche Weise. Und das eine legale, also eine Demarkierung erfahren hat. Das heißt, das Gebiet wird erfasst. Natürlich ist es schwierig, weil die verschiedenen Völker nicht immer in einem Gebiet gelebt haben. Es gibt nomadische Völker, die auch wandern. Aber man versucht sozusagen festzustellen, was ist das traditionelle Gebiet eines Volkes. Dieses Gebiet wird dann demarkiert, also es werden die Umrisse festgelegt und das wird dann als demarkiertes Gebiet politisch dann anerkannt. Dieses Gebiet hat dann bestimmte Einschränkungen der Nutzung, bestimmte Nutzungsmöglichkeiten für die indigenen Völker und deshalb ist, das ist weltweit, alle indigenen Völker der Welt die wichtigste politische Forderung ist, dass ihre Gebiete rechtlich anerkannt werden. Denn ohne ein anerkanntes Gebiet, das eng mit ihrer Kultur und Tradition verbunden ist, neben des physischen Überlebens, also dass dort Nahrungsmittel angebaut werden oder genutzt werden, dass dort eben, wenn das nicht garantiert ist, dann auch das Aussterben dieses Volkes mit verbunden ist. Wir sehen diese zwei Ausschnitte der Karte, also der gleichen Region, wie gesagt, in einem zeitlichen Abstand von ungefähr 10, 15 Jahren. Auf der linken Seite können wir nicht klar erkennen, wo das indigene Gebiet sich befindet. Wir können zwar ahnen, dass dort durch diese lila Linie, dass eine Umgrenzung ist, aber die Gesamtumgebung ist noch relativ intakt. Einige Jahre später zeichnet sich das indigene Gebiet ganz deutlich von dem Umfeld ab. Das heißt, die ganzen roten und gelben Markierungen sind eben entwaldete, zerstörte Flächen. Und das Gebiet der indigenen Völker dort ist noch relativ intakt. Das ist, und das hebt sich eben sehr stark von der Gesamtumgebung ab. Und daraus entwickelt ist eben das, also wenn wir das Satellitenbild von ganz Amazonien nehmen würden, dann würden wir überall solche Gebiete sehen. dass eben indigene Territorien eine gewisse Garantie oder ein gewisses Aufhalten der zerstörerischen Entwicklung bedeutet. Hier sehen wir so eine ähnliche Karte für ganz, also für Brasilien. Und hier sehen wir alle diese grünen Gebiete sind eben demarkierte, also rechtlich anerkannte Gebiete, die bestimmte Nutzungsrechte haben. Und wir sehen vor allem im südlichen Teil dieser Gebiete, die roten Gebiete, das sind eben zerstörte Flächen, die für Rinderzucht oder andere landwirtschaftliche Aktivitäten bereits entwaldet wurden. Und insofern ist eben die Unterstützung unserer Arbeit, also jetzt auch im Rahmen des Klimabündnisses auf politischer Ebene, auch international, konzentriert sich sehr stark darin, die indigenen Organisationen darin zu unterstützen, ihre Territorien rechtlich zu sichern. Und wir sehen gerade in Brasilien seit dem letzten Jahr der neue Präsident Bolsonaro, der rechtsgerichtete Maßnahmen entwickelt hat und die Strukturen des Staates insoweit zerstört hat, die eine Unterstützung der Indigenen garantieren. Und deshalb ist eines der wichtigsten Maßnahmen dieses Präsidenten, ist eben die Eingrenzung und Zerstörung dieser indigenen Gebiete, weil das sind Gebiete, die eben noch auch große Ressourcen beinhalten. Auf das Thema Klima bezogen gibt es eben Studien, die zeigen, das, was sich eben nochmal dargestellt hat, eben nochmal mit Zahlen belegen aus der Klimaperspektive, dass eben diese geschützten Gebiete noch über 50% des Kohlenstoff ganz Amazoniens beinhalten. Das bedeutet, dass eben nicht nur, um die Indigenen zu schützen, sondern auch aus klimapolitischer Sicht ist es wichtig, diese Territorien aufrechtzuerhalten und die indigenen Völker darin zu unterstützen, diese Gebiete eben weiterhin zu nutzen, dass sie eben weiter geschützt werden können. Für uns ist es sehr wichtig, dass wir die Indigenen nicht als Umweltschützer sozusagen bezeichnen, denn dieser Schutz entsteht durch die Nutzung. Das heißt, die Nutzung der Ressourcen beinhaltet ein Schutzkonzept. Das mag widersprüchlich erscheinen, weil für uns nach unserer Sichtweise eine Nutzung automatisch auch mit einer Zerstörung verbunden ist. Aber aus indigener Perspektive ist ein Schutz nur möglich, indem auch eine Nutzung vonstatten geht. Das heißt, die Indigenen schützen nicht den Regenwald, weil sie sozusagen dort irgendwelche Ranger sind, die den Wald schützen wollen, wie in Nationalparks, sondern durch ihre Lebensweise, durch ihre Kultur, die eng verbunden ist mit dem mit der Natur, mit dem Ökosystem, und von dem sie sich auch als ein Teil sehen. Nur durch diese Perspektive der Nutzung ist eben auch der Schutz oder die Aufrechterhaltung mit verbunden. Und das ist eigentlich dann auch ein ganz zentrales Element des Lernprozesses, warum es wichtig ist, eben auch von indigener Perspektive zu lernen, wie wir unsere Nachhaltigkeitskonzepte vielleicht auch mit weiterentwickeln können und müssen. Und aus dieser Perspektive wird Amazonien auch als eine indigene Kulturlandschaft bezeichnet. Denn der Regenwald, so wie er von den Europäern vorgefunden oder das Ökosystem vorgefunden wurde, als die Europäer in diese Gebiete eindrangen, ist nicht nur ein natürliches Ökosystem, sondern es wurde von den Menschen, die dort gelebt haben, über Jahrhunderte und Jahrtausende gestaltet. Deshalb sprechen wir dort eben auch von einer indigenen Kulturlandschaft. Sie versuchen eben auch, die natürlichen Bedingungen nachzubauen. Vor einigen Jahren hat man zum Beispiel in Brasilien Gebiete gefunden, die natürlicherweise eigentlich keine Gebiete sind, wo Landwirtschaft möglich ist. Also grundsätzlich sind die Böden Amazoniens, der Regenwälder, eigentlich relativ nährstoffarme Gebiete. Das heißt, alle Nährstoffe befinden sich eigentlich über der Erde, im Ökosystem, in den Pflanzen und Tieren. Aber man hat Gebiete gefunden, die sogenannte Schwarzerden hatten, Terra Preta, die sehr tiefgründig waren, sehr nährstoffreich. Und man hat herausgefunden, dass das keine natürlichen Böden sind, sondern sogenannte anthropogene Böden. Das heißt, Böden, die vom Menschen geschaffen wurden. Das heißt, Menschen, die dort Jahrhunderte gelebt haben, haben die Böden natürlicherweise angereichert mit Nährstoffen und haben sich dadurch auch in dem relativ nährstoffarmen Ökosystem der Regenwälder große Städte, große Kulturen entwickeln können. Ja, also das sind die Konzepte, die eben wir zum Beispiel heute auch als integrierte Systeme der Landnutzung bezeichnen. Zum Beispiel sogenannte Agroforstsysteme, also Systeme, wo Bäume mit landwirtschaftlicher Produktion und eventuell auch Tierhaltung verknüpft sind. Und aus dieser Sichtweise, die eben für uns vor allem eine ökologische Dimension hat, entwickeln aber auch die indigenen Organisationen politische Strategien. Hier einfach ein Beispiel in Brasilien, das Volk der Tucano. Die haben einen sogenannten Kalender entwickelt. Ich will da jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen, der aber die integrierte Sichtweise auch nochmal deutlich macht. Das heißt, die Beobachtung der Konstellation, der Sterne, der Bewegung, der Sonne, des Mondes ist sehr eng mit den Jahreszeiten verbunden, die wiederum bedeuten, dass bestimmte Pflanzen, bestimmte Tiere, Fischwanderungen in bestimmten Jahreszeiten stattfinden. Das heißt, die Gesamtbetrachtung der Natur von den Sternen hin zu den Jahreszeiten ist in diesem Volk und auch in anderen Völkern, zeigt eigentlich nochmal diese integrierte Lebensweise, die eben eng verbunden ist mit den natürlichen Abläufen. Und wenn diese verändert werden, und zwar in einer Weise, die nicht natürlicherweise ist, weil das zeitlich sehr, sehr kurzfristig ist, dann kann man sich vorstellen, dass das eben zu großen Verwerfungen in diesen Kulturen führt. Wir haben in verschiedenen Ländern daraus eben auch politische Strategien entwickelt. Wir haben zum Beispiel in Bolivien und Ecuador zwei Länder, die in ihren Verfassungen versucht haben, diese indigene Sichtweise, diese integrierte Sichtweise dort einzubauen. Hier in Europa sind diese Konzepte auch teilweise bekannt geworden mit dem Begriff des Buen Vivir, des guten Lebens. Das sind Strategien, die versuchen, diese indigene Sicht und Lebensweise zu übersetzen in politische und auch andere Strategien. Das heißt, in diesen Ländern, zum Beispiel in Ecuador, wurde das in die Verfassung eingeführt, dass die Natur eben zum Beispiel auch ein eigenes Recht hat, dass sie also auch nicht nur ein Subjekt ist, also was sozusagen passiv Veränderungen erfährt, sondern sich auch letztendlich auch rechtlich wehren kann gegen Zerstörung. Auch wenn das vielleicht in der Praxis so nicht angewandt wird, wie man sich das vielleicht vorstellt, so ist das, hat sich das doch als wichtige Konzept entwickelt, was eben auch viele Auswirkungen auf der politischen Ebene hat. Es gibt ein Volk in Ecuador, das Volk der Sarayaco, die sich seit vielen Jahren gegen die Erdölfirmen wehren. Sie haben das Konzept des Kawasaccha entwickelt, der sogenannte lebende Wald. Also die haben versucht, diese Verbundenheit mit der Natur in politische Strategien umzusetzen. Das heißt, was folgt aus diesen Strategien für die weitere Entwicklung dieser Gruppe oder auch anderen Gruppen? Es wird versucht, auch diese auf internationale Ebene in das sogenannte RED-Plus-Konzept einzubauen. dieses RED ist eine Abkürzung für die Reduktion von Emissionen aus der Waldzerstörung, was im Klimaprozess eine wichtige Rolle spielt. Und dort unterstützen wir auch dann die Indigenen, ihre Sichtweise in diese politischen Strategien auch einzubinden. Das heißt, eine holistische und eine breitere Sichtweise in die Strategien mit einzubinden. In Kolumbien, in der Universität von Medellin wurde von einem indigenen Vertreter ein universitärer Kurs eingeführt, der versucht, diese Konzepte auch mit der westlichen Wissenschaft zu verknüpfen. Das heißt, eine Wissenschaft, die eher Einzelteile betrachtet als eine Gesamtsicht. Und in dieser Pädagogik der Mutter Erde wird versucht, diese zwei Konzepte miteinander zu verbinden. Das heißt, die indigene Sichtweise auch mit westlicher Strategie oder Sichtweisen auch zu verknüpfen. Vielleicht jetzt einfach nochmal ganz konkret, wie wir als Klimabündnis versuchen, auch diese Zusammenarbeit zu strukturieren. Wir fördern zum Beispiel direkte Partnerschaften auch zwischen Städte und indigenen Territorien. Ich hatte ja versucht zu erläutern, dass nach unserer Sicht indigene Territorien und Städte von ihrer Aufgabe, von ihrer Zielsetzung ähnliche Strategien sind. Das heißt, auch indigene Territorien haben eine Verwaltung, eine politische Vertretung. Sie kümmern sich um die Gesundheitsversorgung, Bildungsarbeit, ökonomische Entwicklung, aber natürlich auf eine andere Weise, wie wir das vielleicht verstehen. Und über diese Partnerschaften versuchen wir eben diesen Austausch zu gestalten. Hier nochmal auch in Partnerschaft in Köln, die vor einigen Jahren entstanden ist mit einer Region in Peru, die eben betroffen ist durch den Ausbau von Palmölplantagen und wo eben durch diese Partnerschaft versucht wird, eben diese Problematik auch nach Europa zu bringen, deutlich zu machen, wie wir sie unterstützen können. Und auf der anderen Seite versucht wird auch dort in Peru über diese Partnerschaft vor allem auch die indigenen Gruppen zu unterstützen, die vom Ausbau von Palmölplantagen bedroht sind, dass sie vertrieben werden, dass diese Arbeit über diese Partnerschaft gestaltet werden können. Deshalb diese erstmal auf den ersten Blick, wie gesagt, ungewöhnlichen Partnerschaften erweisen sich auf der politischen Ebene als wichtige Instrumentarien, um diese integrierten Sichtweisen eben auch hier zu verbreiten und auch hier ein Verständnis dafür zu finden. Wir unterstützen auch den Einsatz von erneuerbaren Energien in indigenen Gemeinden. Das Thema Energie ist sowohl von der Problematik, das hatte ich ja schon angedeutet, zum Beispiel Erdölförderung, als auch über den Bedarf von Energie auch in indigenen Gebieten geprägt. Das heißt, sie erfahren vor allem die negativen Auswirkungen der fossilen Energien. Sie haben keinen Zugriff darauf, aber ihre Gebiete, ihre Flüsse werden durch die Erdölförderung zerstört und kontaminiert. Durch die Einführung von erneuerbaren Energien versuchen wir eben dort auch deutlich zu machen, dass andere Modelle der Energieerzeugung möglich sind und gleichzeitig deutlich zu machen, dass Energie ein ganz zentrales Thema ist, was eben nicht nur technische Aspekte hat, sondern eben auch politische Aspekte. Die erneuerbaren Energien sind sogenannt, also wir bezeichnen sie sozusagen als demokratische Energieform, weil sie eigentlich jedem zur Verfügung stehen, während die fossilen Energien eine sehr starke monopolisierende Funktion haben, weil nur bestimmte Unternehmen mit großen Know-how und Finanzierung die gesamte Kette von der Förderung zur Verarbeitung bis hin zur Distribution von den Produkten in der Hand hat. also sehr monopolistisch aufgestellt ist, während die erneuerbaren Energie, vor allem die Solarenergie, eben diesen demokratischen Aspekt hat. Also jeder kann seine eigene Energie produzieren. Natürlich braucht man dafür auch Technik, aber im Prinzip ist diese Energieform nutzbar. Auf der linken Seite ein Projekt in Ecuador, Cara Solar, wo eben Boote mit Solarenergie betrieben werden, und ein anderes Projekt in Peru mit Solarlampen für indigene Gemeinden. Ein ganz wichtiges Thema für uns ist auch die politische Dimension und die zunehmende Gewalt von gegenüber Leuten, nicht nur Indigene, aber auch Aktivisten insgesamt, die sich für den Schutz ihrer Lebensweise, für den Schutz der Wälder, nicht nur Regenwälder, aber vor allem aus unserer Perspektive, und die dann selber auch sehr stark bedroht werden. Es gibt in den letzten Jahren eine leider große Zunahme an der Ermordung von Umweltaktivisten, die sich für Land- und Umweltschutz einsetzen. Und das ist ein großes zunehmendes Problem, was eben die Konfliktsituation, also die Verschärfung der Konflikte um die Ressourcen, Landressourcen, aber eben auch andere natürliche Ressourcen deutlich macht. Das heißt, die Übernutzung der Ressourcen führt in erster Linie an der Front zur Zerstörung von Leben, zur Ermordung von Aktivisten, weil das sind diejenigen, die sich eben dafür einsetzen und auch bestimmte Sachen an die Öffentlichkeit bringen. Das heißt, die Ermordung dieser Menschen steht an erster Stelle für viele Unternehmen, illegale Goldsucher, Landbesitzer und andere Strukturen. Gerade in Brasilien, wie gesagt, durch den neuen Präsidenten, er hat solche Zerstörung sehr stark nicht nur unterstützt, sondern sogar aufgefordert, Indigene umzubringen. Und das zeigt sich eben in der Bedrohung des Lebens von vielen Aktivisten. Was ich hiermit deutlich machen will, ist, wie eng ökologische und politische Aspekte miteinander verbunden sind. Das heißt, wenn wir von der Erhaltung der Regenwälder oder anderer Ökosysteme sprechen, ist das nicht nur, um die schönen Pflanzen und Tiere dort zu erhalten, weil sie so schön bunt sind, sondern es geht um existenzielle Fragen, nämlich der Frage des Zugriffs auf Ressourcen und die Frage, welche Lebensweisen können einen Beitrag für eine nachhaltige Nutzung dieser Ressourcen beitragen. Und leider sind eben nachhaltige Strukturen aufgrund auch der ökonomischen, zerstörerischen Strukturen stehen dem im Weg. In vielen dieser Länder wird ja auch auf politischer Ebene in Frage gestellt, warum brauchen so wenige Indigene so viel Land? Das sind eben auch sozialpolitische Fragen, die in diesen Ländern selber eine wichtige Rolle spielt. Aber wenn wir auf Amazonien gucken, müssen wir auch sehen, dass solche Entwicklungen vielleicht nicht in dem Ausmaß auch in Europa stattfinden. Das heißt, letztendlich die Fragestellungen, die wir dort betrachten, finden auch hier statt. Also zum Beispiel, wenn österreichische Sägereien in Rumänien Urwälder abholzen, um Pellets zu produzieren, und diese Konflikte auch zur Ermordung von Waldschützern in Rumänien führen, oder ob in Griechenland große Goldminen aufgesetzt werden, die zur Vertreibung von traditionellen Lebensweisen führt, dann sehen wir, dass diese Problematik nicht nur in Amazonien ist, sondern wir finden sie auch bei uns in Europa. Und dadurch sehen wir eben, wie verbunden diese Thematiken sind und wie wichtig es sind, dass wir diesen Austausch haben. Ich will noch mal ganz kurz auf den internationalen Prozess hinweisen, weil dieser Prozess eben auch für die indigenen Völker eine wichtige Struktur und Strategie darstellt, dass sie über diese internationalen Prozesse letztendlich auch die nationalen Regierungen beeinflussen können. Ein wichtiger Ausgangspunkt für die Frage der nachhaltigen Entwicklung ist die Rio-Konferenz 1992, wo zum ersten Mal auf breiter internationaler Ebene, das Thema war vorher auch schon diskutiert, aber zum ersten Mal hat es eben eine internationale, globale Komponente bekommen und wurde über die Agenda 21 auch einer breiten Öffentlichkeit und verschiedenen Strukturen und Prozesse eingebunden. Viele Prozesse, die wir heute begleiten, sind dort entstanden, zum Beispiel der Klimaprozess, der UN-Klimaprozess ist dort gestartet, auch der Prozess zum Schutz der Biodiversität, der Vielfalt des Lebens ist dort gestartet. Das heißt, das ist ein ganz wichtiger, zentraler Meilenstein in der globalen Anstrengung zu versuchen, die zerstörerischen Prozesse aufzuhalten. Für die indigenen Völker ist die UN auch insofern ein ganz zentrales Instrument, weil dort im Jahr 2000 ein permanentes Forum für indigene Angelegenheiten eingeführt wurde und 2007 die UN die Deklaration der indigenen Rechte angenommen hat, ein wichtiges Instrument, mit dem die Indigenen eben auch auf nationaler Ebene versuchen zu arbeiten. Eine weitere wichtige internationale Gesetzgebung ist die sogenannte Konvention 169 der ILO. Der ILO ist die Abkürzung für die Internationale Arbeitsorganisation. Und dort wurde eben schon sehr frühzeitig die Rechte der indigenen Völker vorgesehen. Und eine wichtige Arbeit ist auch das Klimabündnis, ist, dass die Länder diese Konvention ratifizieren. Das heißt, ratifizieren heißt, dass sie sie annehmen als Land. Und durch diese Annahme verpflichten sie sich auch natürlich die Rechte, die dort vorgesehen sind, einzuhalten. Wir setzen uns ein, schon seit vielen Jahren, dass Deutschland auch diese ILO-Konvention ratifiziert. Leider bisher ohne Erfolg, obwohl es einige Länder in Europa gibt, die die ILO-Konvention ratifiziert haben, wie zum Beispiel Norwegen, Luxemburg vor einigen Jahren oder Spanien. Und die Ratifizierung dieses Instrumentariums würde uns auch ermöglichen, indigene Anliegen viel stärker auf der Ebene der Unternehmen einzubringen und dort eben auch Schutzmechanismen einzuführen. Hier einfach nochmal ein Beispiel, wie gesagt, vor einigen Jahren auch über die Arbeit des Klimabündnisses in Luxemburg wurde dort die ILO-Konvention ratifiziert. Den Klimaprozess habe ich schon erwähnt. Dort versuchen wir eben auch Vertreter der COICA zu unterstützen, an diesem Prozess teilzunehmen. Dort geht es darum, in den verschiedenen Strategien, die dort entwickelt werden, die wiederum dann auf nationaler Ebene umgesetzt werden, die indigene Sichtweise, die indigenen Anliegen auf der Grundlage der existierenden internationalen Rechte, dass die dort eingebaut werden. Das ist nicht immer ein leichtes Anliegen, aber es ist auch eine wichtige Plattform für den internationalen Austausch der verschiedenen indigenen Gruppen aus Afrika, aus Neuseeland, aus anderen Teilen der Welt, aus Asien, aus der Arktis, Antarktis, wo auch indigene Gruppen leben. Dieser Austausch ist wichtig, denn trotz der unterschiedlichen Ökosysteme letztendlich die Grundprobleme, das hatte ich ja schon erwähnt, vor allem der Frage der Territorien vereint oder verbündet sie. Und dort haben sie ein gemeinsames Anliegen, dass ihre Rechte auch gewahrt werden. Wir haben die schon erwähnte Konvention für Biodiversität, die CBD, die interessanterweise auch die Indigenen einen anderen Status vorsieht. Dort sind die indigenen Rechte schon von Anfang an sehr viel stärker eingebunden und deshalb haben die Indigenen dort eine andere Rolle als im Klimaprozess, und deshalb diese zwei Prozesse sind Prozesse, wo die Indigenen versuchen, ihre Anliegen einzubringen. Wir haben vor einigen Jahren die sogenannte Agenda 2030, wurde auf internationaler Ebene verabschiedet mit den sogenannten Nachhaltigkeitszielen. Auch hier sind sowohl Städte als auch Indigene als wichtige Akteure für eine nachhaltige Entwicklung festgehalten worden, dass sie eben eine wichtige Rolle hat. Und die Erwähnung dieser Gruppen in diesen internationalen Dokumenten ist für die Indigene, sind wichtige Anhaltspunkte, damit sie eben wiederum dann auf nationaler Ebene mitarbeiten können. Das hatte ich schon erwähnt. Ich hatte von dem Konzept des Buen Vivir gesprochen. Es hat auch hier in Europa oder in Deutschland eben auch den Versuch gegeben, diese Begriffe oder diese Themen, die damit verbunden sind, auf unsere Situation zu übertragen und darzulegen, was unsere Nachhaltigkeitsdiskussion, Strategien, was wir von den indigenen Strategien vielleicht lernen können. Das sind natürlich nur erste Versuche, aber die Diskussion darüber, denke ich, ist wichtig. Die Frage ist ja nicht, wie wir Indigene werden, sondern die Frage ist, wie wir von den indigenen Strategien lernen können und diese in unsere veränderte Realität und Sichtweise einzubringen. Also ich denke, ein wichtiges Element zum Beispiel ist eben eine integrierte Sichtweise und eine engere Verknüpfung mit den natürlichen Prozessen. Das sind eben Versuche, diese Strategien aus einer Nische, sage ich mal, so ein bisschen in die politische Diskussion auch zu bringen. Also wir als Klimabündnis versuchen auch natürlich auch auf europäischer und nationaler Ebene solche Strategien, solche Verknüpfungen auch einzubringen und zu formulieren und die Bedeutung der indigenen Strategien einfach nochmal deutlich zu machen. Darüber hatte ich auch schon gesprochen. Wir haben als Klimabündnis eben versucht, zum Beispiel über ein EU-Projekt eine Kampagne zu machen, Gutes Leben ist einfach, wo wir eben diese Lebensstilfragen thematisiert haben, über Austausch mit europäischen Partnern, aber auch mit indigenen Partnern, hier auf unsere Realität zu übersetzen. Wir haben ja auch indigene Gruppen in Europa. Wir haben ja auch zum Beispiel in Deutschland Minderheitsgruppen, zum Beispiel die Sorben oder eben auch in Rumänien die Roma, die ja auch zum Teil starke Diskriminierung erfahren. Das heißt, wir haben auch diese Thematik, wie gehen wir mit Minderheiten, mit Gruppen, die andere Sichtweise haben, andere Strategien um, wie versuchen wir sie auch bei uns zu integrieren oder einzubinden. Und daraus versuchen wir eben aus den Erfahrungen mit unseren indigenen Partnern auch die Prozesse hier in Europa für die Diskussion beizutragen, weil letztendlich stehen wir alle vor der gleichen Frage. Wir haben in der Analyse, sind wir uns alle einig, es kann so nicht weitergehen, wir können so nicht weiterleben. Die Ressourcennutzung, die Ressourcenausbeutung ist nicht nachhaltig. Also in der Analyse sind wir relativ weit und haben auch detaillierte Kenntnisse. Aber in der Frage, wie es dann weitergeht und wie wir uns sozusagen, was für Lehren wir daraus ziehen, in dieser Frage sind wir noch eben nicht sehr viel weitergekommen. Und da können uns eben unsere indigenen Partner vielleicht unterstützen, dass wir auch bei unseren Diskussionen eine andere Perspektive bekommen und daraus dann eben auch Strategien entwickeln. Gut, damit bin ich jetzt erstmal fertig mit meiner Präsentation. Vielen Dank. Ich hoffe, ich habe nicht zu lange gesprochen, aber falls eben jetzt noch Fragen wären, könnten wir auch nochmal drauf eingehen. Vielen Dank.